Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Die Freiheit wird einem nicht gegeben. Man muss sie nehmen. Mit diesem Zitat der Schweizer Künstlerin Merit Oppenheim 1913 bis 1985 sage ich herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner, und vielen, vielen Dank für dieses umwerfende Zitat der umwerfenden Künstlerin Merit Oppenheim.
Ja, du magst sie ja auch so gerne. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war das zweite Mal, dass wir uns überhaupt getroffen haben. Mhm. Und in unserer sechsjährigen Zusammenarbeit haben wir uns, glaube ich, inzwischen viermal getroffen. Jedenfalls, das zweite Mal war in Bern. Und das Erste, was du gesagt hast, als wir uns getroffen haben in Bern, war: Lass uns sofort zum Brunnen von Merit Oppenheim gehen. Magst du dazu was erzählen?
Absolut. Das war in den 80er Jahren ein großer Skandal in meiner Heimatstadt Bern, weil dieser Brunnen ist zeitgenössisches Kunstwerk vom Feinsten, der lebt. Also der verändert sich durch das Material je nach Jahreszeit. Manchmal ist es gefroren, es wächst Moos, Blumen, Vögelchen kommen. Also es ist eines der lebendigsten, großartigsten Kunstwerke überhaupt. Ich habe so etwas nie mehr in meinem Leben gesehen, außer eben an der Biennale 2020, diese Frauenbiennale, wo ganz viel von den Kunstwerken quasi auch ökologisch so umgesetzt werden, dass sie sich wie Menschen, alles was lebt, in der Transformation steckt. Und das ist großartig. Das ist einfach ein wunderbarer Brunnen.
Die Kunst also, ist nur meistens nicht so ätzend, wie viele Menschen ätzend sein können.
Absolut, absolut.
Da haben wir gemerkt, wir haben noch eine Gemeinsamkeit, denn Merit Oppenheim begleitet mich seit vielen Jahren, weil sie, beziehungsweise ihr ganz berühmtes Porträt, also Foto ihres Gesichts, hängt seit Jahren in meinem Arbeitszimmer. Unmittelbar neben dem Porträt, neben dem Kopf von David Bowie. Und ich finde, diese zwei Köpfe, die passen so gut zusammen.
Ja, großartig.
Beziehungsweise sind auch so einfach so unterschiedlich.
Mhm. Darf ich noch schnell? Merit Oppenheim, bevor es gab vor ein paar Jahren eine der besten Ausstellungen zu und von Merit Oppenheim. Weil Merit Oppenheim wurde ja auch als Künstlerin jahrzehntelang, also nach der ersten surrealistischen Phase und großem Erfolg als junge Frau, das kennen ganz viele erfolgreiche Frauen als jung, wahnsinnig gehypt und dann einfach fallen gelassen in den patriarchalen Kunstszene. Sie hatte auch psychische Probleme und so weiter und so fort. Und sie hat selber sich eine Mon-Exposition, hat sie es genannt, also eine eigene Ausstellung kreiert. Und ich, also diese Ausstellung ist umwerfend, war umwerfend gewesen, es gibt auch noch den Katalog. Und ich bin ja schon lange dran, Mon-Exposition zu machen, die man dann auch in 100 Jahren hoffentlich nicht nur im Kunstmuseum Bern, sondern im Museum of Modern Art zeigt.
Du hast es gesagt, sie wurde schon sehr früh bekannt. Was mich an Merit Oppenheim total fasziniert, ist ihre Vielseitigkeit. Das geht mir eigentlich immer so. Das ist ja auch mein Punkt, der mich niederknien lässt vor dem Werk von Hedwig Dohm, weil die eben auch so vielseitig war. Und Merit Oppenheim auch.
Malen, ich finde, schaffen,
alles, Skulpturen,
Architektur,
Möbel, sensationelle Möbel. Und das, was wahrscheinlich wirklich alle kennen von Merit Oppenheim, ist das, was auf Deutsch so profan Pelztasse heißt.
Die Pelztasse, ja, genau.
Ja, was, also da war sie 22, als sie dieses Werk geschaffen hat in Paris, wo sie damals war. Und was auf Französisch ja Déjeuner en fourrure heißt, also Frühstücken im Pelz. Was als Titel, ich finde das so gut, weil es nicht nur den Gegenstand potenziell beschreibt, sondern auch das Drumherum und die agierenden Akteurinnen und Akteure, die im Pelz frühstücken könnten. Ne?
Ja, es hat auch eine erotische Komponente, finde ich, wenn du nackt im Pelz frühstückst. Das ist fantastisch, oder?
Vielen Dank, dass du mich erotisch findest, wenn ich nackt im Pelz frühstücke. Okay, gut, also Merit Oppenheim. Warum habe ich das Zitat mitgebracht? Ich finde es unglaublich zeitlos. Und gleichzeitig ist es natürlich auch zeitgebunden. Also die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen. 1974 von ihr gesprochen bei der Dankesrede, als sie den Kunstpreis der Stadt Basel erhalten hat. Mhm. In einer Zeit, also die Schweizerinnen haben gerade mal 2,5 Jahre vorher das Frauenstimmrecht, das Wahlrecht, das aktive und passive auf Bundesebene sich endlich erstreiten können. Mhm. Und gleichzeitig gesprochen von einer Künstlerin, die immer wieder reduziert wurde, also zum einen auf ihr eines Werk, was sie als junge Frau geschaffen hat, und zum zweiten innerhalb einer, du hast es genannt, einer Kunstszene, die so männlich geprägt ist und die so sehr lebte von dieser Vorstellung vom männlichen Genie, wo ja. Frauen nicht reinpassten, ne? Und wo es immer darum ging, sich die Freiheit der Kunstausübung auch zu nehmen, Kunst zu machen, weil niemand wartete auf die Frauen. Das finde ich toll. Und gleichzeitig finde ich den Satz so aktuell, auch schlicht vor der Folie dessen, was in den letzten 2,5 Wochen passiert ist, geopolitisch. Mhm. Also die Iranerinnen und Iraner, denen wird die Freiheit nicht gegeben. Die warten seit 47 Jahren darauf, dass sich etwas tut, dass die Freiheit kommt. Immer wieder gab es Demonstrationen, immer wieder guckte der Westen stolz und ein bisschen, ach, wie nett, gibt es Demonstrationen, ne? Vor 3 Jahren, als die junge Mahsa Amini umgebracht wurde, weil ihr Kopftuch verrutscht ist. Und da fand der Westen das irgendwie schon sexy, ne? diese junge Generation, die protestierte. Und dann war der Westen aber ganz verschüchtert und berichtete dann irgendwann auch nicht mehr, als klar war, ja, aber die werden abgeschlachtet. Ne? Die werden ins Gefängnis geworfen, vergewaltigt, niedergemäht von einem unfassbar menschenverachtenden, frauenverachtenden Mullah-Regime. Ne? Und jetzt sind es USA und Israel, die Ende Februar sich entschieden haben, gemeinsam gegen das Mullah-Regime vorzugehen, gemeinsam gegen die Hisbollah auch vorzugehen. Ja, und die Berichterstattung darüber, was da lief in den letzten 2,5 Wochen, war ja schon sehr, sehr interessant und auch ein Stück weit entlarvend.
Ja, entlarvend und wahnsinnig gefährlich. Liebe Hörer und Hörerinnen und liebe Isabel Rohner, also du weißt es, aber auf dem Hintergrund dessen, was passiert ist seit dem 1. Januar, dass die Iraner und Iranerinnen zu Hunderttausenden die Straßen besetzt haben. Das ist Freiheit oder öffentliche Räume. Und die gibt es nicht in den totalitären Systemen. Und dann zu 40.000 oder 50.000 wirklich ermordet, niedergemetzelt wurden. Wir haben davon in der letzten Podcastin berichtet. Und als das passierte, haben die westlichen Medien, also ich rede von den Leitmedien, den öffentlich-rechtlichen Medien, auch davon haben wir gesprochen, erst Tage später überhaupt ein bisschen davon zu berichten begonnen. Und weshalb? Weil der Kampf des iranischen Volkes, der Millionen von wunderbaren Menschen, sich gegen einen Islam richtet, der in Berlin beispielsweise oder in Paris oder in den Universitäten, in den Medien und den Kulturinstitutionen als Religion wie jede andere nicht nur behandelt wird, sondern mit Seidenhandschuhen angefasst wird. Oder? Also alles, was sich kritisch gegen Islamismus oder wie ich ihn eben nenne oder wie wir ihn nennen im wunderbaren MENA Watch Interview Islamofaschismus, alle, die sich gegen den Islamofaschismus verwenden, wird sofort das Etikett Islamophob angehängt. Ein Konstrukt, das von der Muslimbruderschaft für den Dschihad, das heißt den Heiligen Krieg, gegen den Westen eingerichtet worden ist. Und wir haben gemerkt, wir besprechen das seit 6 Jahren in der Deep Podcastin, wie in den letzten 10, 12 Jahren durch die Digitalisierung diese Sprechakte zugunsten totalitärer Ideologien an Fahrt und an Aufmerksamkeit in den Medien, öffentlich-rechtlichen Institutionen gewonnen haben und vor allem auch Macht. Und das wurde mir nie so bewusst wie im Irankrieg, der am 28. Februar mit der Bombardierung durch Teher, also in Teheran, und der Ausschaltung der Möglichkeit dieses mörderischen Regimes, die Welt eigentlich in Schutt und Asche zu legen, begonnen hat. Also es ist ein guter Krieg. Es ist wirklich einer der wichtigsten Kriege, der geführt wird, und zwar von einem Präsidenten, der explizit Kriege hasst und Menschenleben, also amerikanische Soldaten und Soldatinnen, die sterben, einfach nicht ertragen kann. Also Donald Trump ist einer der größten Antikriegspolitiker immer gewesen. Und dass er diesen Krieg führt gegen das islamofaschistische Regime im Iran, zeigt, dass die Gefahr des islamofaschistischen Regimes in Iran wirklich so groß geworden ist, mit seinen Allianzen mit Russland und vor allem der Volksrepublik China und dem wahnsinnigen Potenzial, eben die Nachbarn in Schutt und Asche zu legen, wie sich jetzt zeigt, mit Angriffen auf über 19 islamische Staaten, beispielsweise auch Saudi-Arabien, Bahrain, die Emirate und so weiter und so fort, dass dieses Regime wirklich weltgefährlich ist. Und das soll jetzt, also die Möglichkeit dieses Regimes, die Welt in Schutt und Asche zu legen, soll jetzt endlich gestoppt werden.
Ja, hoffen wir mal, dass er nicht so spontihaft oder aus innenpolitischen Überlegungen jetzt davon abkommt.
Naja, also die innenpolitischen Überlegungen sind natürlich mediengetrieben. Das ist das, was ich im die Algorithmic Age sage. Und das ist mir eben aufgefallen in der Berichterstattung, dass dieser Krieg, den noch vor 10 Jahren alle unterstützt hätten, auch die sogenannten progressiven Kräfte, die Linke. Es gibt x Zitate, es gibt sogar ein Zitat von Kamala Harris im Präsidentschaftswahlkampf, als sie gefragt wird, wer ist der schlimmste Feind Amerikas, und sie das sagt sofort Iran, oder?
Das ist irre. Ja, ja. Das Video habe ich auch gesehen. Und jetzt ist ja Kamala Harris nur gegen gegen alle ihre Äußerungen. Mhm. Ja, oder beziehungsweise gegen Trump.
Ja, ja, und also diese Narrative, die eben von den öffentlich-rechtlichen Medien im Westen und den Leitmedien unisono vertreten wird, die ist sehr gefährlich. Die ist gefährlich, weil es eigentlich eine Verteidigung des islamofaschistischen Regimes in Iran gleichkommt. Und ich möchte das an einem Beispiel aufzeigen. Darf ich das einfach ganz
unbedingt
konkret?
Gerne.
Weil ich kann hier nicht, erstmal ist meine Stimme nicht so toll, und ich kann hier nicht die Militärstrategie 1:1 aufzeigen, wie erfolgreich die war die letzten 2 Wochen. Und das ist wirklich das Ziel, dass wir ganz nahe am Ziel sind, immerhin die Möglichkeit des islamofaschistischen Regimes im Iran, die Welt in Schutt und Asche zu legen, dass diese Möglichkeit wirklich minimiert wurde. Sie ist wahrscheinlich noch nicht ganz beseitigt, aber sie ist minimiert. Wir wissen, das sehen wir auch bei Nordkorea, totalitären System, wenn totalitäre Systeme über Atomwaffen verfügen, ist es wahnsinnig gefährlich. Wenn sie aber, wenn ein so fanatisches, theokratisches System wie der Iran jemals eine Atomwaffe besitzen sollte, dann gute Nacht. Weil das ist Nihilismus pur. Also rein militärstrategisch ist die ganze Aktion ein wahnsinniger Erfolg. Und darüber schreiben unsere westlichen Medien nie, nada, niente. Die Ausschaltung der Führung, so wie Maduro rausgenommen aus Venezuela, ist ja eine der geilsten militärstrategischen Aktionen, oder? Also Venezuela ist quasi befriedet. Das heißt nicht, dass das venezuelische Volk befreit ist, aber es ist mal klar, es ist eine Allianz gewonnen für den Westen und nicht für die Volksrepublik China, nicht für Russland und nicht für den Iran. Das sind so militärstrategische Überlegungen, die hören wir nie. Und wir hören sogar das Gegenteil, und da schnell ein Beispiel. Mhm. Im Podcast vom 6. März 2026, in dem mit 2 Millionen, also je 1 Million für jeden Podcaster bei Lanz Markus Lanz und Richard David Precht, die haben einen Podcast seit 5 Jahren, also ein Jahr später als die Podcastin. Und die kriegen jedes Jahr 1 Million, jede Person, also der Lanz und der Precht kriegt je 1 Million, um diesen Podcast jeden Freitag zu machen.
Gebührenmittel, ne?
Ja, das sind
zahlen
Gebühren.
Wir.
Ja, ja, klar. Mhm. Neben dem, dass Markus Lanz eine der wichtigsten Talkshows im ZDF hat und Richard David Precht die einzige Philosophiesendung auch im ZDF hat. Also die verdienen Gebührengelder grosso modo mindestens 2 Millionen pro Jahr. Das wäre, ist schon ein bisschen verwerflich, aber das ist ein anderes Thema. Am 6. März 2026 beschwören Richard David Precht und Markus Lanz genau den Irankrieg, den ich Ihnen jetzt so erklärt habe, dass das einer der wichtigsten Kriege geopolitisch, kulturell, wissenschaftlich und überhaupt ist, den der Westen führt seit dem Fall der Mauer. Also Sie beschwören diesen Irankrieg, und jetzt müssen Sie zuhören, als, Zitat, Verschwörung und Ablenkungsmanöver von Trump und Israel. Amerika soll, so Richard David Precht, der eigenen Angaben nach nicht Englisch spricht, also nie Originalquellen konsultiert, Amerika soll nur deshalb in den Krieg gegangen sein, wegen den Ölreserven, wegen kolonialen Fantasien und vor allem wegen Donald Trumpy, der ja die Wahlen gewinnen muss. Der ist ja obsessioniert mit den Midterms. Das ist mal die erste Verschwörung. Zweitens, Israel, so Markus Lanz dann, sekundiert, es gehe aber eigentlich um Israel. Weil Israel hat diesen Irankrieg nur begonnen, und jetzt halten Sie sich fest, um die Ausdehnung dieses kleinen Staates, der kleiner ist als die Schweiz, zu einem Groß-Israel auszubauen. Also das ist die klassische Verschwörungstheorie der Weisen von Zion, dass es den Juden und den Jüdinnen dieses Gemauschle, dieses Gemunkle, nur darum ginge, die Weltherrschaft zu erreichen. Markus Lanz hier in einem Zitat eines Antizionisten eben, ja, es geht ja eigentlich nur darum, ein Groß-Israel zu erreichen. Deshalb hören wir auch immer von der sogenannten Siedlergewalt und Westbank, die mit der Realität nichts zu tun hat.
Und das ist interessant. Israel, bitte korrigiere mich,
ja?
Aber Israel hat aktuell ungefähr 9,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.
Ja, ja, ja.
Der Iran ist 10-mal größer. Also er liegt irgendwie bei 90 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.
Richtig, richtig.
Finde ich spannend. Das ist wie wenn die Schweiz eine Großschweiz plant, indem die Schweiz Italien, Frankreich und
Goldreserven, die Goldreserven von Italien, Frankreich und Deutschland besitzt. Tut sie wahrscheinlich. Aber also die Vergleiche müssen wir noch auf hoch.
Ja, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja, ja. Gut. Aber das ist so dieses.
Also. Und was im Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht über Israel gesagt wird, die wirklich faktenfrei dahin laben, und zwar auch in Bezug auf die Ukraine, und zwar auch in Bezug auf die Frauen, das ist nicht ein Ausrutscher, sehr verehrte Damen und Herren, sondern es ist ein System, das Tatsachen durch Meinungen ersetzt. Und wenn Leute wie ich, wie wir hier, die Podcastin, wie andere, ganz viele tolle, mutige Menschen, Experten, Expertinnen, die gerne bei Lanz ihre Bücher verkaufen möchten, wenn die auf die Realität, auf Fakten hinweisen, werden sie gecancelt, sie werden beschimpft von oben herab. Und selbst wenn die Fakten dann revidiert werden müssen, von ZDF beispielsweise gibt es eine kleine Entschuldigung, die überhaupt nicht öffentlich gemacht wird und die dann im Spiegel und in der Süddeutschen und in der Zeit einfach untergeht unter dem Gerausche des Zeitgeschehens. Was mir noch aufgefallen ist, das ist das Problem der heutigen Zeit. Intellektuelle, die sich für Intellektuelle halten, die immer an der Speerspitze jedes totalitären Systems sitzen übrigens. Ich muss nicht meinen, es sind die Dummen, die Totalitarismen etablieren oder totalitäre Systeme. Das sind sehr intelligente Menschen. Du brauchst intelligente Menschen, um einen totalitären Apparat einzurichten. Also das einfach aufgeräumt mit der Dummheit. Oder? Es ist die Frage von Intelligenz ist eben oft nicht einfach eine Frage des Geistes, sondern eine des Herzens. Wie Hannah Arendt auch sagt. Aber die Intellektuellen, also die Markus Lanz und Richard David Precht, halten sich für Intellektuelle und sie sprechen über Israel und die USA, als wären sie soziologische Experimente in ihren Gehirnen, in ihren Klischees. Und die Wirklichkeit, die Wahrheit, die Realität, die Tatsachen werden zugunsten von diesem soziologischen Experiment, das sich in den Köpfen von diesen zwei Laberern befindet, ausgeblendet.
Aber ist es nicht auch so, dass aktuell alles, was, wo Israel und die USA involviert sind, das wird hyperkritisch gesehen, was auch immer.
Ja, aber es ist nicht kritisch, es geht,
nein,
ja genau.
Nein, natürlich also es wird, nicht, aber es wird, aber, ja. Also momentan, ich habe das gestern zu meinem Mann gesagt, ich wünsche mir mal wieder einen Tag ohne Nachrichten, ja. Die über die Hälfte aus Nachrichten von was hat Trump gemacht, ja. Bestehen.
Oder Israel gemacht.
Also ich wünsche mir auch, ja, ja. Und das fällt wirklich auf. Und das war vor anderthalb Jahren noch anders. Und das ärgert mich. Ich musste bei dem, was du gesagt hast, an etwas denken. Und zwar, ich glaube, das war 2022 Deutscher Buchpreis, als Kim de L'Horizon, du hast sein Buch auch besprochen, ausgezeichnet wurde. Mhm. Da ging er nach vorne in Frankfurt auf die Bühne und griff einen Rasierer und rasierte sich die Haare ab als Zeichen der Solidarität mit den Protestbewegungen, die es damals gab im Iran.
Also Frau, Leben, Freiheit.
Ja.
Ah, sehr und, gut, das habe ich völlig vergessen. Und großartig.
Großes Schweigen im Wald bei der linken Klientel, die sich damals mit Mahsa Amini in Anführungszeichen solidarisierte. Das ist immer so einfach, aus dem sicheren, warmen, kuscheligen Deutschland sich zu solidarisieren mit jungen Menschen, die abgeschlachtet worden sind oder und in Gefahr laufen, abgeschlachtet zu werden, weil sie für ihre Freiheit wirklich etwas riskieren müssen. Ne? Mhm. Aber das ist schon, da hat sich wirklich auch etwas verschoben, weil jetzt ist
das
es,
ist
also ich will das jetzt nicht auf Kim de L'Horizon, keine Ahnung, so viel ich weiß, hat er sich seitdem nicht mehr geäußert, was vielleicht auch nicht klug ist, aber egal. Die Entourage, die äußert sich weiterhin und die äußert sich kritisch gegenüber USA und Israel. Und da sind jetzt plötzlich Freiheitsbestrebungen des iranischen Volkes völlig egal.
Genau. Das ist spannend und das müssen wir festhalten. Dass aufgrund der, also dass alles, was sich gegen die USA und Israel wendet, ist gut. Also ist auch das islamofaschistische Regime gut in diesen Kräften. Obwohl sie natürlich immer wieder behaupten, ja, die Mullahs sollten schon weg. Aber eben Bomben, mit Bomben hat man noch nie ein totalitäres Regime beseitigt. Sorry, der Zweite Weltkrieg ist das beste Gegenbeispiel dazu in Deutschland, oder? Also, oder japanische bedingungslose Kapitulation hätte nie stattgefunden ohne Atombombe. Aber das ist eigentlich nur unter Parenthese. Was mir aufgefallen ist, wir hatten diese Woche wahnsinnige viele Terrorangriffe auf Synagogen. Mhm. Weltweit. Also in Belgien, in den Niederlanden, in den USA, in Detroit, in Frankreich, also überall, in London, immer wieder. Und diese Terrorattacken werden sprachlich in den Medien vielleicht kurz erwähnt. Sie werden nie Terrorattacken genannt. Und das Schlimmste fand statt in der New York Times mit der Attacke eines Hezbollah-Terroristen auf eine Synagoge, wo 100 Menschen drin waren, davon 100 Kinder, wurde getitelt, ein Mann fuhr mit einem Fahrzeug in die Synagoge, er hat zwei Brüder durch Israel verloren, also die sind im Krieg, im Gaza-Krieg gestorben. Sorry, Erstens mal spielt es absolut keine Rolle, wer wie viele Mitglieder deiner Familie umgebracht hat. Das rechtfertigt dich nicht, selber Mörder zu werden, erstens. Zweitens sind die zwei Brüder bei der, glaube ich, bei der Pager-Attacke der Israelis auf die Hisbollah-Terroristen gestorben. Oder, also. Und drittens fällt es mir auf, wie die islamofaschistischen Terroristen oder ihre Sympathisanten einfach so nett behandelt werden. Stellen wir vor, es wäre ein weißer Rassist gewesen, der wäre auf eine Moschee mit dem Auto losgefahren, um 100 Kinder und 40 Erwachsene zu ermorden. Die Halle wäre los gewesen. SRF, ZDF, ARD, die hätten überall berichtet. Die haben nicht berichtet. Wenn es um Synagogen geht, das ist auch etwas, was mich wahnsinnig macht. Es ist nicht nur ein Bias, sondern es ist diese antisemitische, anti-israelische Berichterstattung, die, wenn es um Israel geht und Synagogen geht, das so achselzuckend, schulterzuckend annimmt. Naja, die haben es wahrscheinlich verdient, nicht realisieren, dass wenn es mit umgekehrten Vorzeichen passiert wäre, wäre ein Shitstorm zu Recht durch die ganze Welt gegangen.
Ja, also du hast recht mit deiner Beobachtung der Relativierung. Ich sehe das schon auch noch in anderen Kontexten. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Wir haben in Berlin gerade einen Riesenskandal seit dem letzten Mittwoch publik geworden, also seit dem 1. März. Und zwar durch die Berichterstattung durch die Bild-Zeitung um 14.52 Uhr. Was ist passiert? Die Bild hat als erstes Medium publik gemacht, dass es zu einem unfassbaren Staatsversagen gekommen ist in Neukölln, in Berlin. Was ist passiert? Im letzten Jahr, also 2025 schon, kam es im Neuköllner Jugendclub, das ist eine kommunale Einrichtung des Bezirksamts Neukölln, in der Wutzki-Allee, also relativ weit draußen in Berlin, Hochhausviertel, zu mehreren sexuellen Übergriffen auf mehrere Mädchen und eine Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens durch Jungs zwischen 15 und 19 Jahren. Die Medien sprechen von arabischem Hintergrund oder, Zitat, aus muslimischen Familien. Die Mädchen haben sich an den Jugendclub gewendet.
Wahnsinn.
Die Info kam, ich weiß nicht durch wen, ob durch den Jugendclub oder durch die Mädchen selber, ans Jugendamt Neukölln. Und das Jugendamt hat aktiv sich dagegen entschieden, die Polizei einzuschalten, weil sie sagten, das könne sich zurück, also man könnte das den Jungs falsch auslegen und sie wollten keine antimuslimischen Ressentiments schüren. Ne? Das ist passiert 2025. Das Vergewaltigungsopfer hat sich an eine Polizistin dann gewendet und diese Polizistin hat Strafanzeige von Amts wegen dann gestellt. Und inzwischen hat auch der Vater des Opfers Anzeige gestellt gegen diesen Jugendclub, gegen diese Verantwortlichen im Jugendclub und auch gegen die Täter. Also seit Ende Februar kommt da jetzt auch rechtlich etwas in Gang. Der Fall ist bestätigt. Der Fall ist bestätigt von der Innensenatorin des Landes Berlin. Und sie hat auch bestätigt, dass LKA und Staatsanwaltschaft jetzt eingeschaltet sind.
Das ist ja wahnsinnig krass.
Aber das ist wahnsinnig krass. Und ich darf einfach einmal, weißt du, so zum Thema Relativierung.
Das ist ja furchtbar.
Wir sind ein Rechtsstaat und es lohnt sich, sich Gesetze anzugucken. Denn diese Gesetze sind in den meisten Fällen Schutzrechte der Bürgerinnen und Bürger.
Ja.
Für ihre eigene Freiheit und Sicherheit. Und wir haben ein Strafgesetzbuch in Deutschland, das StGB. Und in Paragraph 177 werden die Tatbestände sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung geregelt. Ich empfehle allen, sich das mal anzugucken. Denn da steht ganz klar, wie hoch die zu erwartenden Strafen sind für sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Das steht nirgendwo, gilt nicht für Menschen mit muslimischem Hintergrund.
Wahnsinn.
Da gilt auch, da gibt es nirgendwo eine Einschränkung, für wen das gilt oder für wen nicht, sondern es geht nach Handlung, nach Tatbestand, nach Unrechtsbestand. Und das ist ein Jugendamt für eine gute Idee hält, Täter zu schützen, ist unfassbar. Das ist ein Riesenskandal. Und offen gesagt, seit letztem Mittwoch nimmt die Berichterstattung zu. Also das zweite Medium war dann der Tagesspiegel, das ist ja ein Berliner Medium. Und die haben seitdem mehrere Male berichtet und auch sehr, sehr differenziert und selbst recherchiert, sieht man, ne? Da gibt es jetzt Infos, immer mehr. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe ich davon nur im RBB bislang was mitbekommen.
Also aber ich hab nichts, ARD, ZDF, ich habe es nur auf X gesehen und zwar durch euch. Also durch eben auch Taz oder irgendwie einfach mit meinem 10.000-fachen Netzwerk habe ich das gesehen. Dann habe ich auch gedacht, ach, das klingt jetzt wirklich wie eine Verschwörung, das kann ja nicht sein.
Ja, aber weißt du, ich finde es relevanter, darüber vorsichtig zu berichten, als über hatte Trump Klopapier am Schuh.
Ja, aber das hat System. Und das ist eben diese Täter ohne Kontext, ist keine Information oder überhaupt nur gewisse Taten zur Diskussion zu bringen, ist eine Schweigespirale. Und mit dem Verschweigen betreibt man aktiv Täterschutz. Das ist ein Riesenproblem. Diese Schweigetaktik gegenüber also wirklich schrecklichen Tatsachen, Wirklichkeit, das ist ja immer dem Kampf geschuldet gegen den Rechtsextremismus, oder? Also du willst nicht den sogenannten falschen Kräften andienen, indem du Verbrechen, Vergewaltigungen durch Jungs, also und eben junge Männer im Alter von 13 bis 30 sind die gefährlichste Gruppe tatsächlich. Aber du willst einfach den antidemokratischen rechtsextremen Kräften keinen Aufschub geben.
Ja,
und das ist der Hintergrund dabei. Und dann, wenn du das machst, ist es ein Täterschutz. Und du machst, du bewirkst genau das Gegenteil.
Also ja, diese acht Jungs zwischen 15 und 19, ja, ne? Die haben das natürlich als Einladung natürlich verstanden, als Freibrief. Das ist in
ja,
Ordnung, was wir da
Tragische
machen.
Ja.
Und inzwischen ist rausgekommen, dass sie das Opfer auch weiterhin unter Druck gesetzt haben und gesagt haben, sie soll ihre 14-jährige Schwester das nächste Mal mitbringen. Also das ist massiver sexueller Übergriff,
ja.
Nötigung, was da stattfand.
Ja, das ist die Pornokratie. Das ist ja
und
das,
ich
was ich gerade
den
und Epstein, weißt du, wenn du Epstein, es ist ja gleichzeitig mit den Epstein-Files, die waren schon 2025 im Sommer ein großes Thema. Und schon im Sommer blusten sich die Linken auf über die Epstein und eben sogenannten Trump und whatever, ohne sich um die Opfer zu kümmern. Wir haben auch dazu eine ganz tolle Folge, die vorletzte
ja,
Folge.
Ich habe das Zitat gefunden aus dem Tagesspiegel.
Danke.
Die haben das Jugendamt kontaktiert
ja.
und zitieren wie folgt, also das ist jetzt ein Zitat aus dem Tagesspiegel, wo wiederum das Jugendamt zitiert wird. Man wolle, Zitat, den Ball flach halten, Zitat, damit mutmaßliche Täter nicht pauschal mit der Aussage typisch Muslime stigmatisiert werden.
Was geht in den kranken Köpfen eigentlich vor? Also das ist sowas von Täter obsessioniert. Die denken keine Sekunde an das Opfer.
Keine Sekunde.
Oder an die möglichen Opfer. Und das sind alles Frauen. Das
ja,
sind
und
diese angepasste Geschichte. Das sind Frauen, das ist SPD. Das war offensichtlich in einer SPD-Frau in der Verantwortung. Und dann denke ich immer, was geht eigentlich in diesen Weiben vor? Sorry, ich muss es mal ein bisschen stammtischmäßig abkotzen über solche Weiber. Ich begreife es nicht. Ich weiß nicht, wie die ticken. Ich habe echt keine... Also, dass die jungen Frauen auf diesen Demonstrationen diese islamofaschistischen Jungs das attraktiv finden, sich zu unterwerfen, ist der Kultur der Sadomaso-Kultur, der wir seit 10 Jahren konstant, mit der wir konstant konfrontiert werden, und das wird so propagiert in der Popkultur auch, dass das wahnsinnig geil ist. Und wir wissen von der natürlichen Unterwerfung auch in Fantasien innerhalb des Patriarchats, oder? Also die masochistische Frau in der Erotik, in der Sexualität ist ein bekannter Typus, kann man wahnsinnig klug erklären, eben durch die Vorherrschaft der Männer, durch was ist überhaupt Begehren, hat viel mit Tabus zu tun und so weiter. Das kann ich bei den jungen Frauen noch verstehen. Wo ich aber abschalte, ist ab 40 ist jede Frau nicht nur für ihr eigenes Gesicht und den Busen zuständig, sondern auch für die Politik. Also es geht
ja
nicht.
Aber da weißt du, das ist ja diese Haltung, degutiert. Es ja. darf nicht sein, was nicht sein darf. Also es ist ja pure Ideologie. Und ich sehe das schon nochmal in einem Kontext. Wir sprechen heute, das ist der 14. März, Samstag, morgen ist der 15. März. Und Berlin, das Land Berlin, hat für morgen zum ersten Mal einen Tag gegen Islamophobie ausgerufen. Und ich habe letztes Mal ja darauf hingewiesen, die Frauenheldinnen machen morgen eine Protestkundgebung am Breitscheidplatz um 14 Uhr. Seyran Ateş wird teilnehmen, auch ich werde teilnehmen. Einfach um ein Zeichen zu setzen, dass ein Tag gegen Islamophobie nicht dazu führen darf, dass wir Grundrechtsverletzungen gegen Mädchen und Frauen nicht mehr ansprechen können.
Ne? Ja, darum und es ist das. Sowieso ein perverser Tag, weil es gibt, also Islamophobie ist das Konzept des Dschihad. Zweitens ist muslimischer Rassismus quasi ein Widerspruch in itself, oder? Also Rassismus, die Rassismusdefinition ist, dass es keine Attacke, Verletzung, Missbrauch gegen eine Eigenschaft von anderen Menschen geben darf. Verstehst? Also du kannst nicht jemanden anpöbeln, weil sie eine andere Hautfarbe hat und so weiter und so fort. Aber es gibt die Religionsfreiheit. Du darfst durchaus jede Religion, und das wird ja auch massenweise gemacht mit dem Christentum, verschmutzen, beschmutzen, kulturell lächerlich machen, was auch immer du tust. Es gibt tatsächlich die Freiheit der Blasphemie in unseren Verfassungen, sorry.
Ja, und es war, wir
also
haben
in der Schweiz gibt es noch den Blasphemie-Artikel und so. Ja, wurde während Jahrhunderten hart erkämpft, oder?
Ja, auch die Christen fanden das am Anfang nicht so dufte.
Ja, wieso das jetzt?
Inquisition, what a show.
Ja, absolut. Und wieso, dass das jetzt quasi, dass es jetzt so einen Schutz gibt eben für den Islam. Nicht wieso, das wissen wir wieso. Wieso? Weil die kulturelle, mediale und universitäre Diskurshoheit tatsächlich seit 40 Jahren postkolonial pro-islamisch gelehrt wurde und wird. Und also wir haben noch gelacht vor 40 Jahren über die totalen Spinner, die Genital- oder Spinnerinnen vor allem. Auch noch vor 10 Jahren habe ich laut gelacht über die totalen durchgeknallten Gender-Theoretikerinnen, die behauptet haben, Genitalverstümmelung sei eine kulturelle Praxis. Und wer die kritisiere, sei eine Rassistin, oder? Also an der Kolonialistin. Habe ich noch gelacht. Also, weißt du, so durchgeknallt kannst du ja gar nicht sein. Oder ich habe auch gelacht, dass der Hijab als Freiheitssymbol für Frauen, also wirklich, das können wirklich nur die allergrößten Spinnerinnen irgendwo posaunen. Jetzt lache ich schon längst nicht mehr, weil das offizielle Praxis ist der Islamoguschist. Also der,
ja. Und trotzdem müssen wir weiter lachen. Ja. Also das Lachen ist nur halt hart, ne? Es ist hart.
Ja, das Lachen bleibt im Hals stecken. Ja, deshalb habe ich vielleicht auch so eine Stimme.
Ich habe noch etwas auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Also ich habe skizziert die die politische Problematik dieses Falls, die rechtliche Problematik dieses Falls in Neukölln.
Ja.
Ich war auf der Seite, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, des besagten Jugendclubs.
Ja.
Wie gesagt, eine kommunale Einrichtung des Bezirksamts Neukölln. Das sind total wichtige Angebote, weil es sind kostenfreie Angebote, Anlaufstellen für Jugendliche.
Das ist toll,
die
das ist
da
ganz,
Freizeitprogramme auch vorfinden oder so. Jetzt habe ich mir dieses Freizeitprogramm angeguckt. Vielleicht hätte ich es nicht tun sollen. Aber verdammt, wir müssen über Jugendarbeit sprechen. Wir müssen über Jugendarbeit sprechen. Mhm. Also es gibt, jeden Tag ist dieser Jugendclub auf und ich gehe davon aus, der ist durchaus typisch für andere Jugendclub-Einrichtungen auch. Und es gibt dann verschiedene Zusatzangebote. Und in den Zusatzangeboten gibt es ein einziges Angebot, was sich ganz gezielt an Mädchen richtet. Und da habe ich gedacht, ach interessant, gehe ich mal drauf. Und dieses Angebot wird beworben mit starke Mädchen Südneuköllns. Dachte ich, ach cool,
super.
Selbstverteidigung, Boxen, Körpertraining, Stimmtraining, haut ihnen in die Fresse Training. Nein, Henna, Kochen und Tanz. Dieses Angebot ist mehrfach in der Woche. Starke Mädchen Südneuköllns sollen lernen, kochen und tanzen und sich bemalen.
Naja, jetzt bist du ein bisschen böse.
Ich bin total durchaus, böse, ich bin auch sehr bitter.
Ich finde durchaus, Tanzen, Henna und Kochen ist durchaus auch ein Wochenprogramm oder ein Programmpunkt für Mädchen und Jungs wird, finde ich. Fände ich toll. In der Jugendarbeit gemeinsam kochen, gemeinsam tanzen, gemeinsam malen. Das ist ja schon mein erster Punkt.
Und weißt du, in einem Jugendclub, wo bekannt war, dass es im letzten Jahr zu mehreren sexuellen Übergriffen kam, will ich auch andere Programmpunkte lesen.
Ja, absolut. Nein, natürlich hast du recht mit deiner Kritik. Ich wollte einfach nur verteidigen, aber also eben im Jugendprogramm, wenn du das gemeinsam machst, das Thema ist ja, dass du in diesen Jugendstätten mehr und mehr, weil sie muslimischen Hintergrund haben, geschlechterspezifische Räume anbietest. Mhm. Also du unterwirfst dich dem antidemokratischen Druck der Geschlechtersegregation, der Apartheid, der Geschlechterapartheid. Und du unterwirfst dich freiwillig. Das Jugendamt müsste das nicht tun, verstehst? Und wiederum, im Sozialbereich ist die Mehrheit von Frauen beteiligt und macht da mit. Und das sind eigentlich ganz tolle Frauen, die haben zum Teil furchtbare Familiengeschichten, die haben sich hochgearbeitet, das ist ihr Job, also die kommen wirklich aus dreckigen Milieus und es ist auch ganz wichtig, dass es diese Sozialarbeit gibt.
Wir brauchen eine funktionierende, gute Sozialarbeit.
Aber wieso kommen diese Frauen dazu? Das nimmt mich wirklich eine offene Frage und ich will keine psychologische Antwort. Ich will nicht, also die ich mir selber geben kann. Ich will auch nicht die Antwort von mir, es ist halt das angepasste Geschlecht. Ich bin echt fassungslos, wie ausgerechnet in meinem Milieu Unterschichten links, sozial verträglich, engagiert, Chancengleichheit, eine große Empathie. Wieso so viele Frauen den Islamofaschismus aktiv umarmen? Sie würden es nie Islamofaschismus nennen. Aber es ist so, vielleicht ist es diese ekelhafte Supremationshaltung. Weißt du, dass sie sich, ach, ich bin doch froh, kann ich einem kleinen Kätzchen helfen oder den armen muslimischen Mädchen helfen mit dem Kopftuch und so. Weißt du, die setzen sich eigentlich in die Position der Kolonialistinnen. Vielleicht ist es das Perverse dran.
Ich glaube, es sind zwei Punkte. Es ist zum einen Naivität und zum anderen ist es die Verinnerlichung, dass Frauen weniger wert sind. Weil ohne das machst du das ja nicht. Ohne das kommst du ja nicht, verhältst du es ja nicht für vertretbar, hier in diesem Fall Täter zu schützen und das Opfer nicht. Also eine Frauenverachtung und Frauen sind weniger wert.
Eine
muss
internalisierte,
schon da sein.
Eine internalisierte Frauenverachtung
ja,
der Sozialarbeiterin.
Ich fürchte tatsächlich, dass die Naivität und auch der Glaube an das Gute eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich mache ein Beispiel.
Boah, genau. Ich will die Religionen zurück. Ich will nicht diesen, ich will nicht diesen postkolonialen Bullshit glauben. Jetzt sind wir alle fanatische Gläubigerinnen geworden, die solchen Bullshit machen. Das ist ja schrecklich. Okay,
ich will ein Beispiel machen, was mir gerade in meinem Umfeld begegnet ist. Und ich versuche das so zu verfremden, dass auch alle Menschen, die mich kennen, nicht wissen, über wen ich spreche. Aber ich weiß auch, dass diese Person selber darüber sprechen würde. Mhm. Eine wunderbare Freundin, durch und durch engagierter Mensch, sehr stark in einem im besten Sinne linken, sozialen Menschenbild verankert, mhm. ne, im Tun, im Sein, in der Freundlichkeit. Und nun hat sie einen Partner sich gewählt, der aus einer absolut orthodoxen christlichen Familie kommt. Der Aha. Partner ist in Ordnung, mhm. aber die Schwiegereltern. Oh mein Gott. Und ich muss das sagen, und ich nehme mich da jetzt einfach mal nicht aus, weil ich habe das mitbekommen, ich habe die Beginne dieser Beziehung auch mitbekommen. Und auch ich habe gesagt, du, solange ihr wisst, wofür ihr steht und für welche Offenheit und Toleranz und also sie ist durch und durch Atheistin, mhm. ihr steht, ist doch gut, dann kann euch das doch egal sein. Ist es aber nicht. Mhm. Ist es aber nicht. Denn mhm. diese Toleranz der ich nenne sie jetzt vereinfacht, der sozialen, linken, offenen, weltoffenen, toleranten, ne? Die wird nicht gedeckt von der anderen Seite. Die sind nicht gleich offen für, oh, das ist jetzt halt eine Atheistin, die glaubt halt nicht, lassen wir sie leben, wie sie möchte. Nein! Das mhm. ist, und wir sind hier im christlichen Kontext, mhm. das wird nicht akzeptiert. Da hörst du aber Sachen, das ist heftig. Und ich glaube, das gibt einen Clash, dieser Erwartungshaltung. Wir sind doch so nette Menschen und wir akzeptieren unser Gegenüber in ihrer Eigenheit und wir erwarten, dass die das auch so sehen. Tun sie aber nicht. Mhm. Weder wird die Gleichberechtigung akzeptiert als Wert unserer westlichen Demokratien, ne? Noch wird Religionsfreiheit toleriert. Im selben Maße, wie wir das verinnerlicht haben. Was toll ist. Ich meine, ich finde ja erstmal so einen weltoffenen, Menschen tolerierenden Ansatz wunderbar. Wir haben auch ein paar Jahrhunderte gebraucht. Aber er kommt halt an die Grenzen.
Brauchen eben noch, ja, ja.
Und jetzt kommt er an die Grenzen, indem diese Seite halt so blöd ist. Sogar unser STGB zu erweitern, ja, aber das kann ja nicht das kann ja für diese armen Jungs, kann das ja nicht gelten. Da macht man ja deren Leben kaputt.
Ja, ja, also ich, ja, 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 ja. Ja, und es ist
Ich liebe
echt,
diese Geräusche von dir.
Ja, so. weil ich wirklich am Rotieren bin. Mhm. Weil es ist die offene Gesellschaft und ihre verletzbaren Grenzen. Also das sind alles Diskussionen, die sind auch Jahrhunderte, Jahre alt. Ganz praktisch im Alltag, mein Tipp an alle Frauen, junge Frauen, die Kinder haben wollen, das Drama der heterosexuellen Frauen, oder einfach auch das sexuelle Begehren auf Männer richten, mein Tipp ist, wenn du mit einem Sektierer, aus einem Sektiererhaushalt, egal welche religiöse Richtung kommst, außer du kommst aus demselben Sektiererhaushalt, dann könnt ihr euch gemeinsam befreien. Das ist tatsächlich auch möglich. Aber wenn du das darauf triffst, dann take the money and run. Also einfach weit weg. Diese Beziehung wird nie funktionieren. Das ist der erste Tipp. Wenn ich schon bei Tipps bin für junge Frauen, das ist ganz aktuell, auch in meinem Umfeld. Junge Frauen, wenn ihr Kinder wollt, dann verschwendet eure Zeit, also und ihr seid zwischen 20 und 35, dann verschwendet eure Zeit nicht mit Jungs und jungen Männern, die sagen, ja, Kinder vielleicht gerne in 5 oder 10 Jahren, ihr werdet nie ein Kind kriegen. Ich würde es auch jungen Männern empfehlen. Also Paare, die 2, 3 Jahre zusammen sind und also ein Teil des Paares möchte gerne Kinder und der andere Partner will nicht, aus irgendwelchen Gründen kann nicht oder will nicht und so, dann ist es einfach klar, dann gehen oder sich damit abfinden, dass man nie den Kinderwunsch erfüllt haben wird. Das ist einfach meine Erfahrung mit Jahrhunderten auf dem Buckel von Frauen und Männern, die dann mal 50 werden oder 60 werden und enorm frustriert ihre zweite Hälfte des Lebens mit furchtbarem Ausdruck im Gesicht durch die Welt laufen und allen anderen die Welt auch vermiesen, weil sie die erste Hälfte des Lebens nicht gelebt haben. Ja, ich hasse Menschen. Also dann denke ich immer, sterb doch, also ab 50, oder?
Regula
also,
Stempfli, ich hasse Menschen.
Nein, ich liebe stimmt ja Menschen, nicht. Aber es nervt mich so wahnsinnig, wenn ich über 50-Jährigen mir mein Leben vermiesen lassen muss, und das ist als junge und auch als alte Frau so, von über 50-jährigen Menschen, die erste Hälfte ihres Lebens nicht gewagt haben zu leben. Sie hatten nie Mut, sie hatten nie den Wunsch nach Freiheit, sie haben eigentlich ihr Leben immer aufgebaut durch die Unterdrückung von anderen. Und das können Männlein und Weiblein sein. Mhm. Oder? Und dass das nicht so glücklich macht, das sieht man den Gesichtern an. Ich habe keinen Bock, wegen mangelnder Selbstverantwortung für das eigene Leben und die Freiheit, dann in der Masse mit solchen Menschen in der Politik oder mir die Politik strukturieren zu lassen. Das wollte ich sagen. Nein, nein, Regula Stempfli, ja nicht solche Zitate bringen, weil das wird,
naja, aber es zeigt,
das wird dann sozial in den sozialen Medien
aber es
verteilt.
Zeigt eben auch die Begrenzung von Zitaten, sind immer aus. Sie sind immer Teil Punkt. Eines Kontextes und ja, ich finde ja. Das ganz reizvoll. Darf ich noch was zur Landtagswahl Bavü sagen?
Bavü, weiß ich nicht, was das ist. Bavü, ist es ein neues Ziel.
Ah, gut, okay, danke.
Also ja. Baden-Württemberg. Für die Schweizer und Schweizerinnen in diesem die Podcastin, es gab Landtagswahlen in Deutschland und die werden ja viel wichtiger genommen als irgendwie ein Iran-Krieg. Die werden vorbesprochen, nachbesprochen, falsch besprochen und so weiter und so fort. Isabel Rohner, erklär uns die Wahlen.
Was auch sehr wichtig ist, ne? Das ist Politik, die in der Region extremst wichtig ist und die natürlich auch auf Bundesebene wichtig wird, weil die Regierung eines Bundeslandes auch immer Teil ist des Bundesrates, ne? Und je nachdem, wie sich da die Farben verändern, kann auch Bundespolitik erschwert werden. Die Wahl in Baden-Württemberg ist aus mehreren Gründen sehr interessant. Zum einen, weil meine Prognose genau richtig war. Ich habe sie vorher aufgeschrieben. Und sie ist erstaunlich genauso eingetroffen. Die Grünen haben gewonnen. Die Grünen, die eigentlich nicht grün sind in Baden-Württemberg, denn es war die Wahl des Cem Özdemir, des Realos Cem Özdemir, der im Özdemir. Wahlkampf alles gemacht hat.
Er heißt ja Özdemir, gell? Nicht Özdemir. Egal.
Nein, es ist Özdemir.
Özdemir, ja.
Özdemir. Okay. Cem, er ist Schwabe. So. Özdemir hat alles gemacht im Wahlkampf, um wirklich klarzumachen, er hat nichts mit den Grünen zu tun. Seine Wahlplakate waren sogar ohne grünes Logo, ohne Parteilogo, da standen noch nicht mal die Grünen, ne? Sondern Cem stand für Cem. Er hat sich mit allem, was er hatte, in jeder Situation, die er hatte, distanziert von diesen verrückten Bundesgrünen. Ne?
Sehr schön.
Wunderbar. Mhm. Und der Realo Özdemir hat gewonnen, ganz knapp, 5 Prozentpunkte vor der CDU. Die aber insgesamt, wenn wir vergleichen zur letzten Wahl vor 5 Jahren, 5,6 Prozentpunkte mehr geholt hat. Also, ne, das so. Mhm. Ganz interessant, die SPD, ja. Die stolze alte Tante Sozialdemokratie, hat sich mal eben halbiert in Baden-Württemberg. Und das ist heftig und erzählt uns ganz viel. Die sind bei 5,5 Prozent, die hätten fast den Einzug in den Landtag nicht geschafft. Als ehemalige Volkspartei. Und als Partei üblicherweise traditionell der Gewerkschaften in einem der Automobilstandorte, der Industriestandorte Deutschlands. Das ist heftig. Warum? Weil anders als die Grünen es keine Realo-SPD gibt. Der Spitzenkandidat Andreas Stoch der SPD hat Unfassbares falsch gemacht. Aber es liegt auch einfach daran, dass er kein Realo ist. Und der Tiefpunkt seines Wahlkampfes war, er hielt es für eine gute Idee, in einem Interview zu erzählen, nachdem er gerade die Tafel besucht hatte, also eine Organisation, die Essen ausgibt.
Ja.
Ja, dass er es total liebt, mal eben über die Grenze nach Frankreich zu fahren, weil da ist der beste Metzger, der die beste Entenpaté macht. Das hielt er für eine gute Idee. Also, es gibt keine Realo-SPD mehr.
Entschuldigung.
Und liebe SPD, auch mit Blick darauf, dass in einer Woche in Rheinland-Pfalz gewählt wird und wir noch ein paar Landtagswahlen haben und euer Trend so dermaßen in den Keller rauscht und die Bundes-SPD immer mit noch linkerer meint, auf Wahlverluste müssen sie seit Jahren mit, oh, wir machen einfach die Politik der Linken, reagiert. Das ist falsch. Ihr könntet von Cem Özdemir lernen, indem er Realo-Probleme löst, die echte Menschen haben und nicht am Willy Brandt-Haus, und ich wohne gegenüber, als einziges Plakat die Transflagge hisst und irgendwelche Scheiß-Ideologien pusht, anstatt wirklich Politik zu machen für reale Menschen, für Alleinerziehende, für Menschen, die arbeiten. Also sie wurden halbiert, 5,5%.
Also und eben fast, und das war kaum ein Thema. Ich hätte das wirklich in Riesenlettern, ich würde es jeden Tag besprechen. 5,5% für die SPD. Sorry, das ist eine
Winzig-Partei. Vor 10 Jahren, also ja. 2011 war damals die Wahl. Da waren die bei 23,1% in Baden-Württemberg.
Es ist unglaublich.
Von die waren dann Teil der Regierung.
10 Jahre. Ich möchte schnell, Isabel Rohner, du vergisst. Also ich finde die Antwort von Isabel Rohner natürlich wieder absolut brillant. Eben statt eher in die Mitte, weißt du, wieder versuchen in der Mitte Wahlen zu gewinnen, also über 5% zu kommen, machen sie, ah nee, wir machen noch linker, oder? Aber etwas hast du dabei vergessen. Dass die Funktionäre und Funktionärinnen der SPD überhaupt nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben. Das sind alle Funktionäre und Funktionärinnen in den NGOs, in diesen 155 NGOs, die mit Millionen von Steuergeldern gepusht werden.
Naja,
das sind alles Menschen, die haben mit den realen Wähler und Wählerinnen nichts zu tun. Die mussten noch nie selber Geld verdienen. Die haben das Geld immer zuerst über die Uni, also über die Eltern, sind meistens auch aus sogenannt gutem Haus, also aus wohlhabendem Haus, Akademiker, Akademikerinnen, die haben alles geerbt, sie werden auch erben und sie haben ihre Teilzeitstellen, dann sind sie mit einem anderen reichen Erben mit Teilzeitstelle in einem supergeilen linken intellektuellen NGO-Job oder Politbüro-Job. Also ich habe da schon Sympathien dafür. Das ist ein angenehmes Leben. Isabel Rohner. In solchen Verhältnissen ist auch lässig in den WGs, in Genossenschaftswohnungen, mit ganz coolen Leuten, die haben halt einfach Geld. Weißt du, ich habe ja immer nachgefragt, woher habt ihr das Geld, oder? Also weil ich es ja immer selber verdienen musste. Aber wenn du halt schon mit 100.000 startest, mit 20 Jahren, das ist einfacher dann. Und da bist du dann extrem links,
aber ich will
intellektuell.
Du hast völlig recht und es ist auch klug, darauf hinzuweisen, dass Politik betrieben wird von Menschen. Ne? Aber das ist ja auch genau die Problematik, die du beschreibst im Trumpism, diese Personalisierung der Partei. Ich gucke, was macht denn die SPD? Und die SPD ist auf Funktionärsebene, ist es aktuell die Partei der identitätspolitischen Entenpastete.
Sehr schön. Die SPD ist
die Partei der Alleinerziehenden und der Facharbeiterinnen, Facharbeiter. Und das ist ein Problem, was die SPD aber nicht begreift. Ne? Was sie nicht begreift.
Nein, und ich versuche dir zu erklären, wieso dass sie das nicht begreifen kann.
Ja, du hast
weil
ja
die
recht.
Identitätspolitische Schiene mit Entenpastete halt einfacher zu verdauen ist. Verstehst?
Ja, und ich will ganz, also ne, ich bin und ich sage es in jedem
Ich fühle mich Kontext, aber auch ein bisschen angesprochen da,
ich muss ich möchte, sagen. Ich wünsche mir eine funktionierende sozialdemokratische Partei. Das ist total wichtig. Ich wünsche mir eine funktionierende.
Können wir die noch schnell mit Politik?
Ökologisch und klimapolitisch orientierte.
Aber ich möchte halt Politik erwähnen.
Ich wünsche mir auch eine liberale Partei, die da ist. Wir brauchen die Parteienvielfalt. Die wünsche ich mir.
Ne? Können wir schnell die Politiken dazu nennen? Ich wünsche mir eine SPD, die auf Chancengleichheit setzt, auf Ausgleich zwischen Arm und Reich, auf viele Arbeitsplätze, auf Freiräume, sich zu entwickeln, oder? Ich möchte eine ökologische Partei, die sich kümmert um die Artenvielfalt, die Bienen, die sich kümmert um die, die Gefahr der Betonisierung durch die Freizügigkeit, beispielsweise innerhalb der Europäischen Union, die, oder einer globalisierten, deindustrialisierten Wirtschaftspolitik, die uns eigentlich enteignet und die alles das Gegenteil ist von
Ökologen.
Da sind
wir nicht einer Meinung.
Und so weiter
da sind
und
wir
so
überhaupt
fort.
Nicht einer Meinung. Also da bin ich voll auf der Schiene von Boris Palmer. Übrigens hoffe ich, ja, dass Boris Palmer, der bisherige OB von Tübingen, der einen fantastischen Job da macht, ne, den er seit irgendwie 15 Jahren, 18 Jahren da ausübt. Ich hoffe ja, dass der Innenminister wird in Baden-Württemberg als Parteiloser, weil die Grünen haben ihn rausgeschmissen. Das wäre sensationell. Denn ich finde, wir brauchen eine starke Wirtschaftspolitik, weil irgendwer muss ja den Bums finanzieren. Ne? Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, eine Politik zu machen, die Unternehmen unterstützt und nicht behindert mit überbordender Bürokratisierung und die trotzdem es
die
schafft, dass wir eine Transformation hinbekommen, weg von diesen furchtbaren Energiemitteln, die unsere Natur natürlich kaputt machen, und das ist falsch. Ne?
Also einmal.
Aber das wünsche ich mir. Ich wünsche mir eine grüne Politik, die vereinbar ist mit wirtschaftlichem Erfolg. Und ich bin der Meinung, dass das machbar ist.
Aber einmal müssen wir uns streiten. Müssen wir uns in einer Die-Podcastin ganz konkret über die Politiken streiten, beispielsweise die Liberalisierung von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen. Was das bedeutet und wie genau dann diese ökologische und sozial verträgliche, tolle Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik aussehen könnte.
Ich will noch zur FDP was sagen.
Unbedingt, weil die ist nämlich, die hat den Einzug nicht geschafft.
Ja, und verdammt, das erzählt uns etwas. Auch die FDP wurde abgestraft, zu Recht, weil sie keine liberale Politik mehr macht. Und ich raufe mir die Haare, weil gerade in der jetzigen Zeit wäre es total einfach für eine liberale Partei zu punkten und ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, bei dem Hinweis, was ist Meinungsfreiheit? Wir stehen hier für Meinungsfreiheit und Bürgerinnen und Bürgerrechte. Wer macht es nicht? Die FDP. Wer wird bestraft dafür? Die FDP, die zum ersten Mal seit 1952 aus dem Landtag rausgeflogen ist in Baden-Württemberg.
Vielen Dank für diese Information.
Die sich mehr als halbiert hat. Jetzt muss ich das irgendwie ausrechnen, was ich gerade nicht kann. Die sind auf 4,8% runtergesaust, haben 5,7% verloren, also noch mehr als die SPD. Und ich erinnere daran, die SPD und die FDP haben gemeinsam mit den Grünen das vermaledeite sogenannte Selbstbestimmungsgesetz zu verantworten, was einfach zeigt, dass sie weit weg sind von der Realität. Der grüne Cem Özdemir hat sich distanziert von den Grünen auf Bundesebene. Und es wird ihm mit Pragmatismus gelohnt. SPD und FDP haben das bis heute nicht begriffen.
Und es gibt dann eben die Rechnung. Spannend, spannend. In einer Woche werden wir wieder, oder in zwei Wochen werden wir wieder über eine Landtagswahl reden müssen, weil die Landtagswahl nicht nur im Bundesrat eine Auswirkung haben, sondern natürlich auch auf die Regierung, die ja im Moment mit einer CDU, CSU, SPD-Koalition von der regiert wird. Und ganz ehrlich, wir haben so viele Probleme in Deutschland selber, die tatsächlich durch gute Politiker und Politikerinnen vorangetrieben werden könnten. Weil, ganz ehrlich, die Menschen sind immer viel besser als ihr Ruf. Also entgegen deinem Zitat, Menschen, Regula Stempfli mag Menschen nicht.
Ja, sag's noch ein paar Mal,
Regula. Nein. Aber die Menschen sind viel besser als ihr Ruf. Also ich finde gerade in Bayern, es ist wirklich erfrischend zu sehen, wie hier noch gewirtschaftet werden kann, wie hier noch Geld verdient werden kann, wie viele Steuern gezahlt werden, damit dann Berlin das Geld gekriegt und so weiter und so fort. Also auch die ganzen Bienen, habe ich ja immer wieder erwähnt, die Bieneninitiative, die wirklich tatsächlich Bayern vergrünt hat, natürlich noch nicht genug für die Artenvielfalt, aber es werden Schritte gemacht. Also es gibt ganz viele positive Politiken, die, wenn umgesetzt, auch die entsprechenden Resultate zeigen. Und es ist eine Schande, es ist eine Riesenschande, dass die öffentlich-rechtlichen Institutionen, die von unseren Verfassungsmüttern und Vätern vorgesehen wurden im Grundgesetz, die Aufgabe zu informieren, gerade über solche Zusammenhänge, der nicht waren, nachkommen und nicht nachkommen. Und die Wahlen in Baden-Württemberg wurden so verfälscht wiedergegeben in allen Talkshows. Also mir standen die Haare zu Berge. Also die ganze Diskussion, dass die SPD ihre Mitte völlig verloren hat und dass das wirklich tagelang diskutiert werden müsste innerhalb der Partei, der Gewerkschaften, auch den großen, starken Gewerkschaften. Ich bin selber Gewerkschaftsmitglied. Diese Diskussionen finden einfach nicht statt. Ja. Sie werden dann zugunsten eben wieder irgendwie eines Orangutans-Witzes oder irgendeiner Aussage einfach wieder die Sendezeit vergeben.
Und weißt du, gleichzeitig hat sich die AfD verdoppelt auf 18,8%.
Furchtbar.
Obwohl der Spitzenkandidat keinen Hehl draus gemacht hat, dass er nie nach Baden-Württemberg wechseln wird, der während des Wahlkampfs in den USA war.
Ja, ist furchtbar.
Und es ist den Leuten egal, weil wahrscheinlich auch klar war, die wird jetzt, also die kommt nicht in Regierungsverantwortung,
ja,
wird auch nicht gewinnen.
Find,
ne?
Ja, aber ich finde also, diese Protestwelle
wirklich
auch dumm.
Aber das ist schrecklich, das ist irre. Ja, ne? Gleichzeitig, ja. Es spielt keine Rolle, was die machen, die kriegen Wahnsinnszahlen.
Ja, das ist eben die große Politikverdrossenheit, die ich eben genau diesen Ratingorganisationen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vorwerfe durch ihre Art der Berichterstattung, wenn sie personalisieren, Freund-Feind-Schemata, und nicht einfach aufzeigen, was war Sache. Sie haben auch in Berlin gejubelt, die Grünen haben gewonnen. Und es wurde nie so erwähnt, dass die Grünen genau deshalb in Baden-Württemberg gewonnen haben, weil sie sich als Nicht-Grüne verkauft.
Ja, aber weißt du, die Parteispitze wurde in Berlin ja tatsächlich gefragt, ja, was könnt ihr denn aus Baden-Württemberg lernen?
Und was haben sie geantwortet?
Und dann haben die sich wirklich, also es ist unglaublich, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich erzählen, aber die Botschaft war, naja, also die sind schon ganz anders und unsere Wähler und Wählerinnen in Berlin, die sind auch ganz anders als in Baden-Württemberg. Nee, Leute, sind sie eigentlich nicht. Auch wir haben eine große Sehnsucht in Berlin nach pragmatischer Politik, die wirklich die Probleme löst, die im wahrsten Sinne in Berlin auf der Straße liegen. Ne? Also die liegen auf der Straße.
Absolut, absolut. Ist, und ich finde eben ein Plädoyer für die Normalität, eben kill all noise. Ich möchte hier noch als Abschluss zum Iran-Krieg nicht vergessen zu erwähnen, dass sowohl die Linke, die SPD als auch die AfD eine Koalition eingegangen sind. Und zwar 1:1, wirklich sprichwörtlich, also sie haben den gemeinsamen Text von Annalena Baerbock übernommen in der Verurteilung des Iran-Kriegs, der uns eigentlich alle befreit und nicht nur die Iranerinnen und Iraner hoffentlich, sondern uns im Westen schützt und unsere Lebensart und Lebensform und Kultur und westlichen Demokratien, dass AfD, SPD und die Linken und die Grünen natürlich 1:1 hier am selben Strick ziehen, indem sie nämlich unisono Amerika und Israel verurteilen für diesen Krieg. Und auch das wäre ein Thema für ganz viele Talkshows.
Mhm, genau. Ich muss noch etwas sagen, weil ich es vorhin vergessen habe. Am 22. März gibt es wieder einen Auftritt, kurzfristig, sehr kurzfristig, unseres Hedwig-Dom-Trios. Und zwar reisen wir endlich mal wieder ins schöne Thüringen nach Eisenach. Wir treten auf am Sonntag, 22. März um 14 Uhr im Museum Predigerkirche. Und zwar zum Tag der Demokratiegeschichte. Und wir freuen uns wie Bolle, werden uns die Wartburg vorher angucken. Ich freue mich schon sehr. Und kommt zahlreich. Es ist für viele Platz. Und wir würden uns freuen. Es ist immer schön, Hörerinnen und Hörer der Podcastin auch bei Veranstaltungen zu sehen. Kommt immer mehr vor übrigens. Das ist richtig toll.
Ne? Ja, das ist wunderbar. In dem Sinne, also ganz viel Vergnügen. Wir haben am 22. März noch die Nachwahlen in München für die Stadt. Ja, genau. Deshalb komme ich dann auch extra zurück von Wien, weil der SPD-Kandidat, der sonst eigentlich eben SPD wieder gratis durchgesegelt ist und es eigentlich nie einen zweiten Wahltag brauchte, das absolute Mehr nicht geschafft hat, oder? Also in der Stadt München. Das wird spannend. Das ist wirklich auch etwas, was keine Schlagzeilen gemacht hat, weil es zeigt, dass die SPD auf dem katastrophalen Niedergang sich befindet, sich aber den Themen nicht stellen will, die zu ihrem Niedergang geführt haben. Ebenso wenig wie die FDP. Was wahnsinnig schade ist und sehr schlecht für unsere Demokratie. Aber glücklicherweise haben wir die Frauen, wir werden dann als Trümmerfrauen sicher alles wieder retten. Und in dem Sinne...
Schon wieder aufräumen.
Ja, genau, schon wieder aufräumen. In dem Sinne, auf das Gute,
auf das Gute in der Welt. Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.